Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Professor Werner Metzger hielt seinen Vortrag Bemerkungen zur Gestaltung von Festen der Weihnachtszeit auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg Traditionelle Feste – Veränderungen in Bedeutung und Gestaltung am 13. März 1988 im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg. Der Vortrag von Professor Metzger stammt noch aus der Zeit vor seiner Habilitation und Berufung. Es handelt sich also um ein historisches Dokument, das die damalige Sichtweise nicht den heutigen Reflexionsstand des Referenten zu Fragen der Fest-, Brauch- und Ritualforschung wiedergibt.
Sie haben gestern, wie ich gehört habe, zwei Referate erlebt, die sehr stark auch theoretisch überbaut und untermauert waren. Der heutige Vortrag, das liegt in der Natur der Sache, wird etwas mehr deskriptiv vorgehen müssen, wird aber hier und da doch auch den einen oder anderen theoretischen Ansatz deutlich zu machen versuchen. Nun, im Dezember 1987, und Sie haben das vielleicht selber gesehen, erschien in den großen deutschen Illustrierten diese Werbeanzeige. Der Weihnachtsmann als Osterhase oder umgekehrt, also ein Ostermann sozusagen oder ein Weihnachtshase. Und die Existenz dieses merkwürdigen Mischwesens ist damit begründet worden, dass man mit dem Schellatlas eben früher dran sei, denn für eben diesen Schellatlas warb dieses seltsame Wesen. Und der erstaunte Betrachter erfuhr, wenn er nicht noch länger und vielleicht sogar bis Ostern über Weihnachtsgeschenke nachgrübeln wolle, so möge er doch am besten gleich zugreifen. Nun, ich finde, dieser Werbegag passt zum heutigen Vortrag. Es ist typisch, dass die Konsumindustrie ihrer Zeit immer etwas voraus ist. Und es ist vielleicht auch typisch, dass die Wissenschaft immer etwas hinterherhinkt. Wenn also für die Konsumindustrie an Weihnachten schon Ostern ist, dann ist für die Wissenschaft an Ostern noch Weihnachten. Und ein gewisser Time-Lag gehört für den Volkskundler ja eigentlich fast schon zum guten Ton. Immerhin bewahrt er vor übereilten Schritten. Von Weihnachten, nicht von Ostern, soll also im Folgenden die Rede sein und genauer gesagt von Festen der Weihnachtszeit und von ihrer Gestaltung. Das ist natürlich ein riesiges Themenfeld, dass wir zunächst einmal ein bisschen genauer abstecken müssen, um schließlich unsere Fragestellung, so sie überhaupt in dieser Form existiert, präzisieren zu können. Allem voran gilt es da zu klären, was denn überhaupt zur Weihnachtszeit gehört, welche Feste in diesen Festkreis hineinfallen und wie man sie eventuell gliedern könnte. Dann erst ist eine sinnvolle Auswahl möglich. Dazu zeige ich Ihnen zunächst einmal eine Grafik, denn Rüdiger Vossen vom Hamburgischen Museum für Völkerkunde hat sich die Mühe gemacht, die wichtigsten festlichen Markierungen der Weihnachtszeit einmal unter dem Aspekt ihres Wendecharakters zu systematisieren. Der Begriff Wendecharakter ist für Feste der Mittwinterzeit in der Tat sehr sinnvoll, denn schon in der griechischen und römischen Antike war diese Periode des Jahres eine Periode, die gekennzeichnet war von Festen des Umbruchs und des Aufbruchs, eine Periode, die bezeichnet war von dem Zurücklassen alter Dinge und dem Aufbruch in eine neue Zeit. Vergangenes wurde überwunden und auf das Kommende wurde hingelegt. Ja, wir müssen es, glaube ich, so machen. Dankeschön, werden die Dias nicht so ausgeblendet. Schöner so. Okay. Nun, diese bedeutendsten Wendefeste der Weihnachtszeit, wie Vossen sie dargestellt hat, ließen sich in etwa folgendermaßen umschreiben. Da ist der erste wichtige Einschnitt der 11.11., das Fest des heiligen Martin. Bereits in germanischer Zeit deckte sich mit diesem Termin in etwa der Winteranfang. Die Germanen, das ist heute gar nicht mehr so sehr bekannt, unterschieden vor der Christianisierung nämlich nicht etwa vier, sondern nur drei Jahreszeiten, den Frühsommer, den Spätsommer und den Winter. Und der Spätsommer endete gewöhnlich mit dem Eintreiben des Viehs Mitte November, also um den 11.11. herum. Am 14.11. begann dann im christlichen Mittelalter die Weihnachtsfastenzeit. Nämlich gleich wie die vorösterliche Fastenperiode war vor Weihnachten eine Fastenzeit von 40 Tagen angesetzt, die einmal verkürzt und einmal auch etwas verlängert wurde. Das hat sich etwas geändert im Laufe der Geschichte. Interessant ist, dass in der orthodoxen Kirche dieses Weihnachtsfasten bis heute sehr streng eingehalten wird. Aber auch dieses war im westlichen Bereich eine wichtige Zäsur im Jahreslauf, da sich ja, und das wissen wir vom Festtermin Fastnacht vor der österlichen Fastenzeit her, mit dem Beginn des Fastens eine große Veränderung der Konsumgewohnheiten der Bevölkerung einherging. Bezogen auf den 14.11. bzw. den 11.11. werden wir darüber noch etwas Näheres erfahren. Ende November und Anfang Dezember folgen dann einige wichtige Heiligenfeste. Am 28.11. das Fest der heiligen Katharina, am 30.11. Andreas, am 4.12. Barbara und am 6.12. Nikolaus. Als Wendetermin fällt aber vor allem der Andreastag ins Gewicht. Es war nämlich derjenige Tag, der den Abschluss des alten Kirchenjahres bildete, denn mit Andreas endet der November und anschließend beginnt die Adventszeit. Das verschiebt sich ein paar Tage hin und her. In diesem Fall ist das nicht sehr bedeutsam. Wichtig ist vielleicht an dieser Stelle noch die Bemerkung am Rande, dass, wenn ich vorher von der 40-tägigen Adventsfastenzeit gesprochen habe, diese Fastenzeit dann später geschrumpft ist im Bereich der römischen Kirche und man konzentrierte sich vorwiegend auf die 4 Wochen vor dem Heiligen Abend, auf die 4 Sonntage vor Weihnachten, eben auf die 4 Adventssonntage. Nun, ein weiterer wichtiger Termin, Nikolaus lasse ich in diesem Fall aus, weil er als Fest mit Wendecharakter nicht so bedeutend ist. Der nächste wichtige Termin ist der 13.12., der Tag der heiligen Lucia. Vor der gregorianischen Kalenderreform, also bis 1582, galt nach dem julianischen Kalender Cäsars der 13.12. als Termin der Wintersonnenwende. Und erst nachdem Gregor der 13. die Berechnung des Jahres mit 365 Tagen und einem Schaltjahr angesetzt hatte, rückte der Winteranfang bzw. die Wintersonnenwende dann endgültig auf den 21.12. Dieser 21.12. wiederum ist identisch mit dem Fest des heiligen Thomas und heute ist dieser Tag eben der kürzeste Tag des Jahres und damit der Zeitpunkt der Sonnenwende. Der 24. 25. Dezember, das eigentliche Weihnachtsfest, dieser Termin basiert auf älteren heidnischen Festen. Nämlich, er galt als Geburtsfest des Sonnengottes Sol Invictus und auch des vorderasiatischen Gottes Mithras. Dass sich dann vom frühen 3. Jahrhundert an die Christenheit allmählich für denselben Termin als Geburtsfest Christi einsetzte, das war ein bewusster politischer Affront gegen die heidnischen Kultfeiern und natürlich, auch so kann man es sehen, steckte dahinter die Fähigkeit der Kirche, ältere nichtchristliche Bräuche einfach umzumünzen, sie gewissermaßen zu taufen. 354 vollzog dann Bischof Liberius die Fixierung der Geburt Christi endgültig auf den 25. Dezember. Wenig später bekam das Ganze Dogmencharakter und damit trat eine Zeitenwende ganz besonderer Art in Kraft. Der 31.12. schließlich noch, das Fest des Papstes Silvester, ist heute der Wendetermin zum ländlichen Jahresbeginn. Auch dazu muss etwas gesagt werden, denn der 1. Januar war schon in der Antike der Beginn des Jahres gewesen. Schon nach dem julianischen Kalender hatte der 1.1. als erster Tag des neuen Jahres gegolten. Das ganze Mittelalter über aber begann das weltliche Jahr am 25.12., weil man Nativitate Domini, also von Geburt Christi, angerechnet hat. Und erst Papst Innozenz XII. Kehrte dann 1691 unter Beibehaltung des gregorianischen Kalenders freilich wieder zum 1.1. als Jahresanfang, zumindest des weltlichen Jahres, zurück. Und schließlich und endlich noch der nächste markante Termin im neuen Jahr, im neuen Kalenderjahr weltlicher Prägung, das ist der 6.1., das Erscheinungsfest oder, wie wir heute sagen, der Dreikönigstag. Bis 354 hatte der 6.1. als Geburtsfest Christi gegolten. Nach dem 4. Jahrhundert aber wurde dann der theologische Gehalt der Termine 25.12. und 6.1. gewissermaßen geteilt. Denn am 25.12. feierte man künftig und fortan die leibliche Geburt Christi, am 6.1. dagegen die geistige Offenbarung der Göttlichkeit, die Erscheinung, die Epiphanie. Und diese Offenbarung wird mit 3 Episoden des Neuen Testamentes besonders in Verbindung gebracht. Einmal mit der Anbetung der Weisen aus dem Morgenland, zum anderen mit der Taufe Jesu im Jordan und zum dritten mit der Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit von Kanaan, die genau ein Jahr nach der Taufe Jesu stattgefunden haben soll. Eine spätere Interpretation besagt dann außerdem, dass am 1. Januar auch das Hexaemeron der Weltschöpfung begonnen habe und der sechste Tag der Schöpfungstage wäre damit identisch mit der Erschaffung des Menschen und so bezog man das Erscheinungsfest auch auf die Erscheinung des Menschen in der Schöpfung. Durch die Überführung der angeblichen Gebeine der heiligen drei Könige durch den Erzbischof Reinhard von Dassel nach Köln im 12. Jahrhundert erlebte dann der Dreikönigskult in Deutschland eine sehr starke Intensivierung. Darüber im Einzelnen zu berichten, wäre ein eigenes Referat. Gesagt sei hier nur, dass Martin Luther später wieder daran interessiert war, diesen Dreikönigskult abzuschaffen und seinerseits für eine stärkere Betonung des Tauffestes Christi eintrat. Nun, im volkstümlichen Denken galt der 6.1. außerdem als Neujahrstermin, daher rührt auch der Name, den man für Dreikönig dann und wann hört, Großneujahr. Und mit Epiphanie endete schließlich der Weihnachtsfestkreis im engeren Sinn. Erwähnt werden muss allerdings noch, dass zwischen dem 25.12. und dem 6.1. die 12 heiligen Nächte, die sogenannten Rauhnächte, die Rauchnächte, liegen, über die ich mich auch nicht näher äußern möchte. Aber so viel sei wenigstens gesagt, dass sich darum allerhand abergläubische Vorstellungen und Losbräuche rankten. Losbräuche, Orakelbräuche sind ja in Zeiten des Jahres, die Wendecharakter haben, wo etwas Altes zu Ende geht und etwas Neues, Unbekanntes kommt, typisch. Nun, in diesen Nächten blüht der Aberglaube teilweise noch bis heute. Man darf in diesen 12., wie sie auch genannt werden, keine Wäsche waschen, sonst stirbt jemand im Haus. Man beobachtet 12 Tage lang das Wetter und überträgt diese Wahrnehmungen dann auf die 12 Monate des Jahres. Der Geisterspuk der Nächte steigert sich dann von Nacht zu Nacht und findet einen Höhepunkt angeblich in der Nacht zum 6.1. Und das ist dann auch im gesamten Alpenraum der große Pärtentag, an dem eigentlich sehr viel dämonischer als am Fastnachtstermin die tollsten Masken auftreten. Der letzte mögliche Termin des Weihnachtsfestkreises, der hier schon nicht mehr erfasst ist, wäre dann noch der 2.2., nämlich Maria Lichtmess. Dieser Termin steht gewissermaßen symmetrisch zum Beginn der 40-tägigen Weihnachtsfastenzeit, denn mit ihm enden die 40 Tage nach Weihnachten. 8 Tage nach der Geburt Christi, am 1.1., feierte die Kirche die Beschneidung Christi und 40 Tage nach seiner Geburt feierte man Mariä Reinigung oder eben Mariä Lichtmess. Nun, warum ich dieses in ziemlich epischer Breite geschildert habe? Einfach deswegen, dass klar wird, wenn ich hier über Bräuche der Weihnachtszeit rede, so ist Auswahl notwendig. Und es muss auch klar sein, dass ich dabei einen natürlich gewachsenen, in sich geschlossenen Festzyklus ziemlich anorganisch zerschneiden muss. Aber man muss in diesem Fall Mut zur Lücke haben und trotzdem ein exemplarisches Vorgehen mit allen Vorbehalten, die in diesem Fall nötig sind, vorsehen. Ich versuche, 3 beispielhafte Komplexe herauszugreifen, möchte einen ersten Schwerpunkt setzen bei Martini, möchte das Hauptgewicht meiner Ausführungen auf den Nikolaus-Brauchkomplex legen und schließlich noch ein paar Ausblicke auf Weihnachten eröffnen, wobei ich das Weihnachtsfest selber sehr stark, was seine Braucherscheinungen angeht, reduzieren möchte auf ein paar wenige Aspekte. Und dabei ist als Vorbemerkung zumindest dieses wichtig. Bräuche, und das wird sich in folgenden zeigen, sind nichts Ewiges. Bräuche sind per Definitionem Erscheinungen, die sich wandeln und auch wandeln müssen. Sie sind im Wandel der Zeit gebunden, wie es Ingeborg Weber-Kellermann formuliert hat, an Zeit, Raum und an Gesellschaft. Und sie verändern, je nach den Vorstellungen und Bedürfnissen der Gruppen, die mit ihnen umgehen, auch ihren Sinn. Das ist gut so, das ist richtig so, wenngleich man hier und da auch sehr kritische Gedanken damit verbinden muss. Nun, Bräuche sind, und auch dieses sollte ich noch eingangs sagen, trotz ihrer großen Wandlungen, die sie dann und wann durchmachen, nie sinnentleert. Es wäre also falsch, wenn man sie in irgendeiner Phase ihrer Entwicklung für völlig sinnlos hielte und dieses etwa aus der Sicht eines Brauchforschers täte, der von einer angenommenen richtigen Urform von Bräuchen ausgeht und hinterher enttäuscht feststellt, dass die Bräuche von der von ihm angenommenen Urform abgewichen sind. Da tritt keine Sinnentleerung ein, sondern allenfalls ein Funktionswandel. Die Bräuche der Weihnachtszeit, und das werden wir sehr deutlich sehen, haben sich von ihrem ursprünglichen Sinn sicher oft sehr weit entfernt. Aber sie erfüllen dann eben neue Funktionen, sonst gäbe es sie nicht. Das muss man vorläufig mal akzeptieren, und gerade dadurch sagen die Bräuche in ihrer Veränderung vieles aus. Insbesondere sagen sie manches aus über die Gesellschaft, in der sie Geltung haben, und etwas über die Träger der Bräuche, die wir ja im Falle Weihnachten auch selber sind, zu erfahren, vielleicht auch ein Stück Selbsterkenntnis mit einer solchen Untersuchung zu verbinden. Das ist ja auch und gerade ein wichtiges Erkenntnisziel, das sich die Volkskunde gesetzt hat. Und damit kann ich beim ersten großen Heiligenfest, nämlich beim Fest des heiligen Martin, einsetzen und kann zunächst einmal fragen, wer war eigentlich dieser heilige Martin? Um 317 im heutigen Ungarn geboren, war er Sohn eines römischen Rittmeisters, genoss seine Erziehung in Pavia. Dann wurde er Offizier unter dem späteren Kaiser Julian in Gallien, trat zum Christentum über, gründete das erste Männerkloster in Gallien überhaupt, wurde 371 zum Bischof von Tours gewählt und starb um 400. Angeblich wurde er am 11.11. des Jahres 400 beigesetzt. Die Darstellungen des heiligen Martin in der bildenden Kunst sind Legionen, hier stellvertretend für viele andere, ein Fresko des Meisters Leonhard von Theisten, das in Südtirol in der kleinen Kirche St. Georg in Theisten zu sehen ist. Die Kunst hat sich um die Legende des heiligen Martin in vielfältiger Weise angenommen. Hier die berühmte Szene der Mantelteilung, aber es wird zum Beispiel auch, wie etwa in der Unterkirche von San Francesco in Assisi von Simone Martini um 1333 gemalt, die Szene gezeigt, wie Martinus seinen Dienst als Feldherr quittiert und seinen Kriegsdienst aufgibt. Er meldet dem späteren Kaiser Julian, dass er den Dienst aufgeben möchte. Und auch damit ist ein wichtiger Punkt im Leben des heiligen Martin angesprochen. Einmal ist er durchaus ein Patron der Soldaten, andererseits aber auch durch seinen Rückzug vom Militär ein überzeugter Zivilist und Pazifist. Auch so wurde er dann und wann in der Geschichte verstanden. Berühmt aber ist und bleibt natürlich die Szene, von der seine Legende berichtet, nämlich in der Legenda Aurea des Dominikanermönches Jakobus de Voragine, der Erzbischof von Genua war. In dieser Legenda Aurea wird eben die Szene der Mantelteilung am deutlichsten beschrieben. Hier eine optische Impression aus dem Breviarium von Paris, Mitte des 15. Jahrhunderts dazu. Nun, was ist geschehen? Die Geschichte soll sich abgespielt haben vor dem Stadttor von Amiens. Martinus sei auf dem Pferd reitend, noch vor seiner Bekehrung zum Christentum, einem Bettler begegnet und habe aus Mitleid mit diesem Bettler den Mantel mit ihm geteilt. Nachts darauf sei ihm im Traum dann Christus erschienen und habe die eine Hälfte dieses Mantels getragen. Diese Szene hat Schlüsselfunktionen. Sie ist bis heute ein theologisch interessanter Anknüpfungspunkt. Ich möchte da nur am Rande erwähnen, dass ich vor nicht allzu langer Zeit eine sehr eindrucksvolle Predigt zum Thema Martinus gehört habe, wo der Prediger von der Tatsache ausging, dass Martinus eben insofern kluge Form von Hilfe geleistet habe, als er die eine Hälfte des Mantels für sich behalten habe. Und der betreffende Prediger ging dann aus von dem Problem des Helfersyndroms, das eben nun gerade bei Martinus nicht aufgetreten sei, und hat daraus eine hochinteressante, teils zum Schmunzeln, teils aber auch zum Nachdenken anregende Predigt entwickelt, die ich hier einfach mal dieses interessanten Ansatz wegen erwähne. Nun, Martinus wurde sehr früh eine politische Gestalt. Er wurde Schutzheiliger der fränkisch-merowingischen Könige. Und dazu muss man auch erwähnen, dass seine Verehrung bereits 60 Jahre nach seinem Tod einsetzte und dass er, was heute schon gar nicht mehr so sehr bekannt ist, der erste Heilige der römischen Kirche überhaupt war. Nun, in jeder Schlacht, in die die Merowingerkönige zogen, wurde die Kappa, das Mantelteil des heiligen Martin, vorangetragen. Und dieses Kapuzenmäntelchen wurde dann in der Sainte-Chapelle in Paris, in der Schlosskirche der französischen Könige, aufbewahrt. Die Hüter dieser Kappa waren die sogenannten Capellani. Bis heute wird also ein ganzer geistlicher Berufsstand nach diesem Mantel des heiligen Martin benannt, und jedes kleine Gotteshaus hieß fortan Kapelle, und selbst die Gemeinschaft der Kirchenmusiker nannte sich Kapelle. Und dieses alles, vielleicht, sofern Sie nicht Spezialisten auf diesem Gebiet sind, haben Sie es in der Tat nicht gewusst, dieses alles verdankt man dem Mäntelchen der Kappa des heiligen Martinus. Allein in Frankreich sind heute über 4000 Martinskirchen und Kapellen zu registrieren, und auch bei uns gibt es, und auch dort kann man die politische Spur des heiligen Martinus verfolgen, eine ganze Reihe von wichtigen Martinskirchen. Und so wurde Martin dann im Laufe der Zeit, auch wenn wir die Jahrhunderte einmal überspringen, in der Volksfrömmigkeit sehr beliebt. Um ein Beispiel zu nehmen, drei Motivkerzen, die mittlere von 1752, zeigen ebenfalls Szenen, unter anderem eine Szene aus Heiligenleben, unter anderem eine Szene mit dem heiligen Martin, eben gerade diese Mantelteilung, diese vorbildhafte Tat, die man sich als Beispiel nehmen sollte. Aber dass er zum Beispiel auch als ehemaliger Militär bei den Soldaten besonders beliebt ist, zeigt etwa dieses Motivbild aus Bayern von 1816. Der Kontext dieser drei Brüder in Uniform, über denen der heilige Martin in einem Wolkenkranz erscheint, ist nicht mehr genau abrufbar. Aber interessant ist, dass auch in diesem Zusammenhang Martinus eine offensichtlich wesentliche Rolle spielt. Diese edle Tat der Mantelteilung rief, und so möchte ich ins heutige Brauchtum einsteigen, einen relativ jungen Brauch hervor, denn heute werden vielerorts Martinsritte veranstaltet. In Rottenburg zum Beispiel, die dortige Diözese hat sich darum sehr verdient gemacht, findet dieser Martinsritt schon seit den 50er Jahren wieder statt. In der Regel läuft das Ganze, in Rottenburg übrigens am Vorabend des Martinstages, am 10. November, so ab, dass die Kinder aus den Kindergärten eingeladen werden und dass dann ein Reiter verkleidet als Martinus auf dem Pferd erscheint und sichtbar für alle den Mantel zerteilt. Das ist eine Form der Pädagogik, die man eigentlich in der Geschichte der Kirche sehr häufig findet. Der Versuch, heiligen Legenden oder aber auch Mysterien dadurch begreiflicher, anschaulicher zu machen, dass man sie konkret nachvollzieht und nachspielt. Diese beliebte Form der Katechese ist hier wieder erwacht. Die Kinder werden in Anbetracht dieser Szene dann meistens zur Mildtätigkeit, zum Almosenspenden angehalten, Dritte Weltprojekte werden unterstützt und so weiter und so fort. Heute ist diese Szene der Mantelteilung in sehr vielen Kirchengemeinden beliebt geworden. Aber es ist eine eher katholische Ausformung des Martinsbrauches. Es gibt, und damit komme ich zu älteren Erscheinungen, auch protestantische Ausprägungen dieses Martinsbrauchtums, nämlich die Laternenumzüge sind sehr viel stärker protestantisch geprägt. Hier zeige ich einen Laternenumzug am Martinsfest in Düsseldorf im 19. Jahrhundert. Warum nun ausgerechnet der Protestantismus, der ja sonst nicht gerade als brauchfreundlich gilt, das Martinsfest beibehalten hat, davon wird gleich noch die Rede sein. Kinderumzüge mit Lichtern gibt es jedenfalls schon sehr lange, und die Ursprünge dafür liegen weniger beim heiligen Martin selber als in der alten Perikopenordnung, in der alten Leseordnung der katholischen Kirche, die bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gültig blieb. Denn rund ein Jahrtausend lang war am Martinstag immer die Evangelienstelle Lukas 11, 33 bis 36 zu lesen, in der es hieß oder heißt: Niemand zündet ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit alle, die eintreten, das Licht sehen. Dieses schwierige Gleichnis Jesu lässt sich ja nur sehr schwer begreifbar machen, aber der hochabstrakte Text kann dadurch etwas griffiger gemacht werden, dass man zumindest das nicht unter den Scheffel stellen des Lichtes dadurch manifestiert, dass man mit Laternen oder neuerdings eben mit Lampions umherzieht. Das ist eine bekannte Katecheseform, dass bestimmte Stellen des jeweiligen Sonntagsevangeliums nachgespielt werden. Uns allen ist zum Beispiel das Krippenspiel geläufig, das sich auf die Weihnachtsperikope bezieht. Uns allen sind Passionsspiele, das sich auf die Passionsgeschichte die ja um Ostern bzw. am Karfreitag gelesen wird, beziehen. Und auch unbekanntere Bräuche orientieren sich an solchen Evangelienstellen. Ich erinnere nur an das bis vor kurzem gar nicht genau erklärbare Todaustragen, das vorwiegend im fränkischen Raum am Sonntag Letare geübt wurde. Man trug eine Strohfigur vor die Mauern der Stadt hinaus und hat sie dort angezündet. Lange Zeit hat man das nur mit Winteraustreibung erklärt. Es wird aber sehr wahrscheinlich doch auch etwas damit zu tun haben, zumal der Name Todaustragen ja sehr spezifisch ist, dass wenige Tage nach dem Sonntag Letare, nämlich am Donnerstag darauf, das ungeheuer griffige Bild bzw. die griffige Geschichte des Jünglings von Nain gelesen wurde, in der unter anderem es heißt, als Jesus an die Stadt kam, siehe, da trug man einen Toten heraus. Und kaum zu erwähnen brauche ich den anderen Wechseleffekt, zum Beispiel an Fasnacht werden Schellen getragen und es ist vielleicht kein Zufall, dass dieses an einem Tag geschieht, wo unmittelbar vorher, nämlich am Fasnachtssonntag, die Lesung 1 Korinther 13,1 dran war. Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich wie ein klingendes Erz und eine tönende Schelle. Zwischen Schriftlesung einerseits und Brauchentwicklung andererseits scheint es also einen sehr engen Zusammenhang zu geben und die Laternenumzüge, die Lichterumzüge haben sicher etwas mit dieser Lukas-Perikope, von der ich geredet habe, zu tun. Nun, warum ist dieser Brauch nun ausgerechnet in evangelischen Gegenden so sehr erhalten geblieben? Das hat eine ganz einfache Erklärung. Man brachte nämlich den Martinstag mit Martin Luther in Verbindung. Und daran ist in der Tat etwas Richtiges, wenngleich die Verbindung recht indirekt ist. Denn Martin Luther wurde am 10.11.1483 in Eisleben geboren, wurde am 11.11. getauft, erhielt deswegen auch den Namen Martin. Und indirekt hat es natürlich auch dann etwas mit dem heiligen Martinus zu tun, wenn man an Martin Luther und an seinen Geburts- bzw. Tauftag denkt. So viel also zur Erhaltung von Bräuchen auf eine ganz unerwartete Weise. Und interessant ist, dass nun ausgerechnet die Lichterbräuche, die sicher älter sind als die Erinnerung an den Geburtstag Martin Luthers, sich am stärksten erhalten haben, gerade im sächsisch-thüringischen Raum, obwohl sie, wie gesagt, über Martin Luther vermutlich zurückgehen. Die Bräuche sind dann allerdings im Laufe der Zeit häufig deformiert worden. Und wenn Sie dieses Bild von Düsseldorf anschauen, es ist im Buch, dem sehr schön gemachten Buch von Rheinsberg-Düringsfeld, das festliche Jahr, das Mitte des letzten Jahrhunderts erschienen ist, entnommen, dann kann man erkennen, dass bei diesem Martinsumzug schon einiges an karnevalsähnlichem Mummenschanz zu sehen ist. Nun, die Lampionumzüge an Martini gibt es bis heute und von Norddeutschland und aus dem sächsisch-thüringischen Raum rühren dann auch die Lieder, die jedes Kind kennt, aber sie seien trotzdem wenigstens kurz wiederholt. Wir alle haben sie in der Kindheit mal gesungen. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch noch an die Tragödien, die es dann gegeben hat, wenn sich dieses Lied im umgekehrten Sinne bewahrheitet hat. Und genauso populär dann auch das Lied »Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir am Himmel, da leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir, mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus, Rabimmel, Rabammel, Rabum.« Nun, diese Texte sind, wie sich an der letzten Worthäufung gut erkennbar ist, schon reichlich säkularisiert und nicht mehr sehr katechetisch. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass hinter diesen Laternenumzügen ein religiöser Ursprung steckt. Und wir haben hier ein deutliches Beispiel auch schon für den Sinnwandel eines Brauches. Es ist interessant, dass gerade die Laternenumzüge zunächst einmal eine Form der Laienkatechese waren, zum besseren Verständnis des Evangeliums. Dann wird daraus im protestantischen Gebiet ein reformatorischer Brauch zu Ehren des Geburtstags Martin Luthers. Und schließlich wird heute mit diesen Laternenumzügen ein Kinderbedürfnis, welches auch immer genau erfüllt. Es wäre interessant, gerade diesem psychologischen Bedürfnis einmal genauer nachzugehen. Besonders interessant finde ich auch, dass die Laienkatechese, die ja früher mit den Laternen bewirkt wurde, heute im katholischen Bereich verlagert wurde auf den Martinsritt. Denn dort ist wieder eine Form der Laienkatechese anzutreffen, wenngleich eine in diesem Zusammenhang sehr junge Form. Nun, ältere Martinsbräuche sind heute nicht mehr allzu gut im Bild zu dokumentieren, aber es sei wenigstens erwähnt, dass im ostschwäbischen Raum, im Gebiet um Aalen und Heidenheim, Martin auch eine Maskengestalt war. Er brachte am 11.11. als Pelz-, Nuss- oder Schellenmärte Gaben. Heute allerdings wurde er weitgehend vom Nikolaus als Gabenbringer absorbiert, wobei es dann und wann aber auch noch Erscheinungen gibt, wo der Nikolaus sich nicht Nikolaus, sondern eben Pelz- oder Schellenmärte nennt. Ein Beispiel werden wir dafür später noch sehen. Nun, das Heischen, das Gabenbringen, die Ausgelassenheit, das alles deutet noch auf etwas anderes hin, was für Martini typisch ist. Und zwar, Martin ist ein wirtschaftlicher Einschnitt im Jahr und damit hängt auch die Martinsgans zusammen. Das Martinsfest mit der Martinsgans, hier dargestellt wiederum bei Rheinsberg-Thüringsfeld, was hat es damit auf sich? Martini, das habe ich schon erwähnt, war ein Tag, an dem das neue Wirtschaftsjahr begann. Auf den Bauernhöfen wurde das Personal gewechselt und die Weihnachtsfastenzeit stand unmittelbar bevor. Es durfte in dieser Fastenzeit, wir machen uns das heute gar nicht mehr genug klar, kein Fleisch von warmblütigen Tieren verzehrt werden und außerdem war es auch untersagt, alle damit zusammenhängenden Folgeprodukte zu verzehren. Da fiel also Butter, Schmalz, da fielen Eier, da fiel Milch darunter und das war in der Tat ein empfindlicher Einschnitt. Und vor allem wurde an Martini auch deswegen nochmal geschlachtet, weil viele Stücke Vieh über den Winter überhaupt nicht durchgefüttert werden konnten. Und unter anderem wurden auch die Gänse dezimiert. Das übliche Verzehren einer fetten Gans hat sich bereits im 12. Jahrhundert eingebürgert. Die frühesten Hinweise auf Martinsgänse stammen wahrscheinlich aus den Niederlanden. Schon 1171 gibt es dort einen Beleg. Und diese Essgewohnheit, an Martin eine Gans zu verspeisen, hat sich ja zum Teil noch bis heute erhalten. Nun, Martin war auch ein wichtiger Zinstermin und eigens deswegen mussten Gänse abgeliefert werden. Ähnlicher Termin also wie Fasnacht vor der Osterfastenzeit. Dort mussten ja auch geflügelte Tiere abgeliefert werden, in diesem Fall keine Gänse, sondern eher Hühner. Und das hing mit dem auf Ostern zu erwartenden Eieranfall zusammen, denn Eier durften ja in der Fastenzeit ebenfalls keine verspeist werden, wie ich schon erwähnt habe. Da nun aber es einmal in der Natur der Sache und in der Natur der Hühner liegt, dass sie auf Ostern wieder fleißig zu legen anfangen, hätte sich ja gewissermaßen ein frühes EG-Problem auf Ostern immer ein gewaltiger Eierberg angesammelt. Und um die potenziellen Eierproduzenten noch zu eliminieren, wurden so und so viele Hühner vor Beginn der Fastenzeit geschlachtet und wanderten als Zinshühner in die Suppentöpfe des Adels. Dass es trotzdem einen Eierberg vor Ostern gegeben hat, das begründet einen Großteil des Ostereierbrauchtums, um wenigstens dieses am Rande terminbezogen auch noch zu erwähnen. Nun, an Martini mussten Zinsen abgeliefert werden, um dort wieder einzusetzen und mit dem Martinszehnten hing der Spruch zusammen, Herr Martin ist ein harter Mann für den, der nicht bezahlen kann. Schon etwas erfreulicher war da, dass an Martini auch der neue Wein gekostet werden durfte. Martini galt auch als Trink- und Zechfest, wenn man so will, auch als Ventilsitte vor Beginn der Weihnachtsfastenzeit und das Trinken zu Ehren des heiligen Martin nannte man im Mittelalter die Martinsminne. Und so wurde Martinus auch zum Patron der Trinker und Zecher. Und da sang man dann wiederum, St. Martin war ein milder Mann, trank gerne Cerevisiam, also Bier, und hat doch kein Pecuniam, drum musst er lassen Tunicam. Das Ganze hat man auf die Weise reduziert, dass man gesagt hat, Martin habe seinen Mantel deswegen, jetzt nenne ich es mal ein bisschen salopp, verscherbeln müssen, weil er sich finanziell in diese Situation hineingetrunken habe. Das ist also eine zweckdienliche Erklärung, um Bräuche zu legitimieren, die durchaus auch etwas Angenehmes, aber vielleicht auch Folgenschweres an sich haben. Viele Bräuche, und das wollte ich damit eigentlich andeuten, haben also, bevor man an theologische Hintergründe denken muss, auch einen rein wirtschaftlichen Sinn. Und das Schlachten an Martini war eben eine wichtige Sache, hier eine Impression eines Schlachttages im 19. Jahrhundert, denn man konnte, wir überlegen uns das heute viel zu wenig, ja nur im Herbst und Winter schlachten, denn in der warmen Jahreszeit, man hatte damals eben noch keine Tiefkühltruhen, wäre viel verdorben, insbesondere die Würste hätten das wahrscheinlich nicht lange ausgehalten. Interessant ist, dass auch Fasnacht, und hier haben wir wiederum die Parallele zu diesen beiden Ventilterminen vor jeweiligen Fastenzeiten, ein bedeutender Schlachttermin war. Und zu erwähnen ist vielleicht noch, dass der zweite große Schlachttermin im Winter, der 6.12., eben Nikolaus war. Dort wurde das Fleisch häufig nicht sofort verzehrt, sondern eingepökelt, denn man musste ja auf Weihnachten auch Fleischvorräte horten. Dass es dann hier und da mit dem Verzehr von Fleisch, vor allem mit den leicht verderblichen Würsten, in der Weihnachtsfastenzeit nicht ganz so eng gesehen wurde, versteht sich von selbst. Das Gänseschlachten, das ist aber auch interessant, wurde hier und da auf den Heiligen selber zurückprojiziert. Nicht das Schlachten einer Gans, aber die Verbindung zwischen Gans und heiligem Martin, oder respektvoller hätte man es lieber umgekehrt gesagt. Man hat sich nämlich in der Legende im Laufe der Zeit zurechtgelegt, Martin habe sich anlässlich seiner Wahl zum Bischof von Tours zunächst einmal versteckt, weil er sich nicht getraut habe, diese Ehre anzunehmen. Er habe sich zu diesem Zwecke in einen Stall verkrochen und die Gänse hätten ihn durch ihr Geschnatter verraten. Und so kommt Martin dann zu der Gans. Und das findet selbst in solchen volkstümlichen Darstellungen seinen Niederschlag. Martin mit der Gans, ein Hinterglasbild von 1980, so direkt ist diese Kombination eigentlich normalerweise in der bildenden Kunst nicht gesehen worden, aber man sieht, wie ja, volkstümliches Denken und vielleicht auch ein gewisses Nachhelfen der Volkskunde, die dann wieder über bestimmte Verteilerschlüssel sich in innovatorischer Richtung äußert, wie dann plötzlich solche Kombinationen entstehen. Martin mit der Gans, eine österreichische Hinterglasmalerin, kommt dann zu dieser Version. Nun, dass es auch Gänsebräuche an Martini gibt, soll wenigstens kurz erwähnt werden. In Sursee in der Schweiz gibt es an Martini am 11.11. die berühmte Gans abhauet. Früher wesentlich grausamer als heute, denn früher lebte diese Gans, die an einem Seil über einem Podium auf dem Platz der kleinen Stadt aufgehängt wird. Der Witz dieses Spiels, Witz in Anführungszeichen natürlich, besteht darin, dass der Schläger, der diese Gans mit einem Holzschwert herunterzuschlagen versuchen muss, blind ist. Er bekommt eine Sonnenmaske, die keine Augenöffnungen hat, aufgesetzt, wird einige Male im Kreis gedreht und muss dann blind nach dem Hals der Gans schlagen und versuchen, mit einem gezielten Schlag diesen Hals der Gans zu durchtrennen, damit die Gans herunterfällt. Wenn er tatsächlich getroffen hat, dann kann das etwa so aussehen. Jedenfalls gelingt so etwas meistens erst dem 7. oder 8. Schläger und derjenige, der die Gans nicht herunterschlägt, wird unerkannt von der, fast hätte ich gesagt, Wahlstatt geführt. Derjenige, der die Gans herunterschlägt, wird dann zu einer Art Zufallskönig, um es mal ganz verkürzt so zu sagen. Solche Gänsebräuche, dieses Gansabschlagen gab es früher nicht nur in Sursee, sondern auch in sehr vielen anderen Orten des deutschsprachigen Raums. Und schließlich und endlich, aber das ist uns in der Zwischenzeit schon klar, muss auch noch erwähnt werden, warum ein Brauchkomplex am Martinstag die Eröffnung des Karnevals ist. Auch hier spielt Fleischlichkeit eine Rolle, um das ganz am Rande zu erwähnen. Aber dass Martini ein Paralleltermin zur Fastnacht ist, dass es ein Ventilbrauch unmittelbar vor Beginn der Weihnachtsfastenzeit ist, habe ich schon erwähnt. Und insofern hat es durchaus eine innere Logik, dass der Fastnachts- oder Karnevalsauftakt am 11.11. stattfindet, dem letzten größeren Festtermin vor Beginn dieser Weihnachtsfastenzeit. Dass der 11.11. zudem eine Schnapszahl ist und dass man das Ganze durch 11.11 ergänzen kann und dass die 11 eine Narrenzahl ist, die die Zahl der 10 Gebote um 1 übersteigt und die Zahl der 12 Apostel um 1 nicht erreicht. Das sei hier nur am Rande erwähnt. Wichtiger sind mir in diesem Fall die wirtschaftlichen Hintergründe. Nun, so viel einmal zum Martinstag und zu den vielfältigen Bräuchen, die sich um diesen Termin ranken. Übergehen möchte ich das Katharinenfest am 25.11. Dort gibt es bis heute in vielen Orten Märkte. Und den Andreastag, den 30.11., der durch sehr viele Orakelbräuche gekennzeichnet war. Es bricht, zumindest jetzt im Vortrag, die Adventszeit an und da möchte ich wenigstens eine kurze Erwähnung noch unterbringen. Diese eigentliche Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten, die vierwöchige Vorbereitungszeit, ist ja gekennzeichnet heute durch eine Brauchform, durch eine Braucherscheinung, die wir für uralt halten, nämlich den Adventskranz. Und um einmal das Adventskranzbrauchtum in die richtigen zeitlichen Dimensionen zu rücken, möchte ich zumindest für diejenigen, die davon noch nichts Genaueres gehört haben, das in dürren Worten tun. Denn der Adventskranz ist eben keine sehr alte Erscheinung. Er ist ein relativ junger Brauch. Wir wissen sogar noch, wer den Adventskranz vermutlich erfunden hat. Es war interessanterweise wiederum kein Katholik. Auch dies ist ein evangelischer Brauch. Der evangelische Theologe Johann Heinrich Wichern, der in Hamburg das Raue Haus, eine Art Erziehungsheim für vernachlässigte Jugendliche, eingerichtet hat. Um 1850 entstand dort der erste Adventskranz, und zwar angeordnet auf dem großen Kronleuchter, der in diesem rauen Haus hing. Es waren noch 24 Kerzen, für jeden Tag auf Weihnachten eine Kerze, und am Ende brannte dann dieser gesamte Reif mit 24 Kerzen am Heiligen Abend. Später hat Wichern selber, und er hat auch eigens darüber geschrieben, diesen Adventskranz schon in der reduzierten Form mit 4 Kerzen, für jeden Sonntag eine Kerze, nach Berlin gebracht. Und von Norden, von Hamburg und von Berlin aus, hat sich dann das Adventskranzbrauchtum allmählich auch nach Süddeutschland ausgedehnt. Und wenn wir heute also solche Liedchen singen, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, mit allen sinnigen und unsinnigen Umsingerscheinungen, die hier nicht erwähnt werden sollen, dann müssen wir wissen, dass es sich eigentlich um etwas sehr Junges handelt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Adventskranzbrauch auch von der katholischen Kirche mehr oder minder voll übernommen. Kurz nach dem Krieg fand dann im Stephansdom in Wien jährlich eine Adventskranzweihe statt, und obwohl es sich um einen jungen Brauch handelte, hat er heute, so kann man wohl sagen, fast schon liturgische Funktion. So schnell kann ein Brauch in eine bestimmte Funktion auch hineinwachsen. Neuerdings gibt es, oder neuerdings, das bezieht sich auf das gesamte Jahrhundert eigentlich schon, zur intensiveren Vorbereitung der Kinder aufs Weihnachtsfest auch die Brauchform des Adventskalenders. Hier das Beispiel eines Adventskalenders, Sie kennen es alle, wir kennen es alle aus unserer Jugend. Um den Weg aufs Weihnachtsfest hin bewusster zu machen, wird für jeden Tag ein kleines Fensterchen geöffnet. Hinter diesem Fenster erscheint entweder ein Bild oder es befinden sich dort Süßigkeiten, und auf diese Weise ist der Weg auf Weihnachten zu sicher bewusster zu begehen. Nun aber zum bedeutendsten und wahrscheinlich auch farbigsten heiligen Fest in der Vorweihnachtszeit, nämlich zum Nikolausabend am 5. Dezember. Das eigentliche Nikolausfest ist ja am 6. Dezember. Nun, wer war dieser heilige Nikolaus? Hier wieder ein Bild des Meisters Leonhard von Teisten, gleich wie ich den St. Martin schon gezeigt habe. Er ist, dieser Nikolaus, der populärste Heilige der Weihnachtszeit, und insbesondere in der Ostkirche wird er bis heute ganz besonders verehrt. Diesseits der Alpen wurden ihn allein vom 11. bis zum 16. Jahrhundert über 2000 Kirchen geweiht. Und man muss vielleicht fairerweise auch sagen, dass sich in diesem Nikolaus, so wie wir ihn heute kennen, eigentlich zwei Heilige vermischt haben. Die dominante Heiligenfigur ist sicherlich Nikolaus, der Bischof von Myra in Kleinasien, der ins 4. Jahrhundert datiert. Aber auch der Abt Nikolaus von Sion, der um 564 gestorben ist, hat bei der Legendenbildung um den heiligen Nikolaus herum eine Rolle gespielt. Aber wie gesagt, Nikolaus von Myra dominiert. Um 270 ist er in Lykien, in Kleinasien, geboren, wurde später Bischof von Myra, wie gesagt, wurde unter Diokletian gefangen, unter Konstantin wieder befreit. Und das auffälligste Attribut sind die drei goldenen Äpfel, die er in der Hand hat. Nun, was sagt die Legende über dieses Drei-Äpfel-Attribut? Ein Patrizier soll drei Töchter gehabt haben, und er soll sich in großen finanziellen Schwierigkeiten befunden haben, sodass es ihm unmöglich war, diese drei Töchter mit einer entsprechenden Mitgift standesgemäß zu verheiraten. Die Geschichte kam aber noch schlimmer, denn er sah sich aufgrund seiner finanziell angespannten Lage sogar nicht in der unangenehmen Situation, dass er diese drei Töchter ins älteste Gewerbe der Welt verdingen musste. Und da soll nun eben eines Nachts der heilige Nikolaus erschienen sein und jeder der drei Töchter dieses verarmten Patriziers einen goldenen Apfel aufs Bett gelegt haben. In einer mich immer zum Schmunzeln anregenden Szene findet sich dieses auch in der bildenden Kunst. Ein kleiner Altar aus dem 15. Jahrhundert im Rottweiler Heiligkreuz Münster. Dieses hat auch den, wie ich finde, sehr originellen Titel für ein Mundart-Gedichtbändchen abgegeben, das im Theiss Verlag erschienen ist. Der Titel heißt Beziehungsreich, denn seinen gibt's der Herr im Schlaf. dieser Nikolausaltar von Rottweil, um noch einen Moment dort zu verweilen, zeigt weitere Legendenteile des heiligen Nikolaus. Zum Beispiel die Szene, wie Nikolaus Weizen verteilt. Es ist die berühmte Geschichte, dass im Hafen von Alexandria ein Schiff liegt und das ist vollgeladen mit Weizen. Um die Armen zu speisen, wird die Schiffsmannschaft gebeten, man möge doch dieses Schiff entladen und den Weizen an die Leute verteilen. Die Seeleute trauen sich nicht, dieses zu tun, aber Nikolaus bestärkt sie dann und sie leichtern dieses Schiff und auf der Weiterfahrt füllt sich das Schiff dann auf geheimnisvolle Weise erneut mit Weizen. Diese Szene ist, wie gesagt, hier dargestellt, aber mit der Schiffsmetaphorik und mit der Affinität des heiligen Nikolaus zu den Seefahrern ist schon etwas anderes erwähnt, nämlich Nikolaus als Schutzpatron der Seeleute. Hier ein Bild von Gentile da Fabriano. Nikolaus soll, ähnlich wie auf dem See Genezareth, einmal Christus einen Seesturm gestillt haben. Und deswegen ist er zum Schutzpatron der Seeleute und der Navigatoren geworden. Und es ist kein Zufall, dass die ganzen großen Hafenstädte, egal ob im Norden Deutschlands oder auch im Mittelmeerraum, in der Regel immer eine Nikolaikirche haben. Auch dass Überlingen ein Nikolausmünster hat, ist unter diesem Aspekt kein Zufall. Kaufleute von Bari sollen die Gebeine des Heiligen von Myra nach Italien gebracht haben und ein Kreuzritter von Lothringen soll ein Fingerglied nach Lothringen gebracht haben um 1092 und seither ist auch in Lothringen eine lebhafte Nikolausverehrung zu registrieren. Es gibt dort große Nikolauskirchen und Nikolaus ist auch der Nationalheilige von Lothringen geworden. Wichtig ist aber in unserem Zusammenhang noch eine im 12. Jahrhundert erstmals aufgetauchte Legende um den heiligen Nikolaus, nämlich die Legende um die drei Knaben im Pökelfass, die hier dargestellt sind. Was ist geschehen? Drei Schüler, ursprünglich waren es in der Legende nur zwei, sollen von Paris nach Athen aufgebrochen sein und auf ihrer gefährlichen Reise seien sie einem blutrünstigen Metzger, der sich allerdings mit TZ schrieb, im Gegensatz zu mir zum Opfer gefallen sein und seien dann zerstückelt worden und in ein Pökelfass gesteckt worden. Nikolaus aber habe diese Tat noch rechtzeitig, was immer rechtzeitig in diesem Fall bedeuten mag, entdeckt und habe sie dann, ich weiß nicht, ob man dazu reinkarniert sagen kann, jedenfalls wieder in ihren alten Zustand versetzt. Ich möchte jetzt eine ganz despektierliche Bemerkung am Rande machen, die ich aber schon ernst meine. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Legende unter anderem mit dem Schlachttermin zu tun hat. Man schmunzelt da natürlich dabei, aber ich könnte mir doch denken, dass der Schlachttermin Nikolaus auf diese Legendenbildung Einfluss genommen hat, zumal eben gerade am Nikolaus-Schlachttermin sehr viel Fleisch eingepökelt wurde auf Weihnachten hin. Wie auch immer das genau sein und zusammenhängen mag, wichtig ist in diesem Falle, dass die Kinderfreundlichkeit, die dem heiligen Nikolaus unterstellt wird, vorwiegend aus diesem Legendenteil herrührt. Schon im 13. und 14. Jahrhundert galt Nikolaus als der große kinder- und schülerfreundliche Heilige. Und so wurde am Nikolaustermin im 15. und 16. Jahrhundert, hier eine der seltenen Darstellungen davon, in den Klöstern in der Regel ein Zufallsbischof, ein Knabenbischof gewählt. Solche Wahlen von Knabenbischöfen könnte man auch aus anderem Zusammenhang, auf den möchte ich nicht näher eingehen. Wichtig ist nur, dass von dieser freundlichen Art des Nikolauses, der eben den Kindern nur Gutes will, es nur noch ein kleiner Schritt war bis zu der Vorstellung vom Nikolaus als Gabenbringer. Denn bis 1800 war Nikolaus der wichtigste Gabenbringer überhaupt in der Weihnachtszeit. Erst später wurde er dann terminverlagert am 24. oder 25. Dezember vom Christkind oder vom Weihnachtsmann abgelöst. Nikolaus aber ist, und da komme ich vielleicht zum am meisten als pittoresk anzusehenden Teil dieses Vortrags, auch der Kristallisationspunkt für merkwürdige andere Bräuche. Nämlich Nikolaus, der nicht nur als Knabenbischof, sondern auch als Bischof von Erwachsenen dargestellt auftrat, allerdings mit einer offensichtlich sehr großen Bandbreite seines Rollenklischees, wie wir noch hören werden. Dieser Nikolaus hat sich im Lauf der Zeit zum Mittelpunkt vieler Bräuche mit allerlei merkwürdigen Begleitgestalten entwickelt. Und vor allem, wenn man in den Alpenraum geht, so begegnet man dort einer unübersehbaren Fülle von Nikolausbräuchen. Einige möchte ich in einer relativ raschen Folge von Dias deskriptiv mit Ihnen durchgehen. Bewegt man sich nämlich nach Küsnacht am Rigi, so ist man dort am Vorabend des Nikolaustages mit dem sogenannten Klausjagen konfrontiert. Hier sieht es ja eigentlich noch, für diejenigen, die den Brauch nicht aus eigener Anschauung kennen, ganz normal aus. Normal für unsere Begriffe. So kennen wir den Nikolaus auch. Denn mitten im Umzug, einen solchen gibt es dort nämlich, sieht man den Nikolaus selber, der in der Schweiz übrigens Samichlaus heißt, also Santa Claus. Aber um den Nikolaus herum, und die deuten sich hier schon ein bisschen an, gibt es die sogenannten Schmutzli, das sind Teufelsgestalten. Aber auch die sind noch relativ harmlos. Was sich im Gefolge des Nikolaus bewegt, das ist um einiges eindrucksvoller. Neben Nikolaus und Schmutzli gibt es nämlich eine große Anzahl von Treichlern. Das sind Leute, die große Kuhglocken, Treicheln, mit sich herumtragen. 600 bis 700 an der Zahl, die in diesem Umzug am Nikolausabend im Gleichschritt gehen und bei jedem Umsetzen vom einen Fuß auf den anderen dann auch die große Treichel vor sich umsetzen, sodass sich ein rhythmischer Lärm aus 600 bis 700 überdimensionalen Kuhglocken entwickelt. Da dröhnt ganz Küsnacht am Rigi und es ist ein wirklich dämonischer Eindruck, den man sich dort ausgesetzt sieht. Das farbenprächtigste Erscheinungsbild aber haben die sogenannten Ifele-Träger. Infel, lateinisch, heißt die Mitra, die Bischofsmitra, und die Ifeln, das sind von innen beleuchtete, überdimensionierte Bischofsmitren, die meistens kirchenfensterartig wirken und die natürlich völlig entzaubert sind, wenn man diese Ifele-Träger blitzt. So sehen die Kinder, die solche Ifeln tragen, aus. Viel schöner ist es da, wenn man diese 2 bis 2,5 Meter hohen Ifeln im Einzelnen sich anschaut, wie sie beim Klausjagen in Küsnacht am Rigi getragen werden. Was wir hier bereits sehen, der eigentliche Nikolaus, die Kernfigur dieses Brauches, tritt ziemlich in den Hintergrund. Das Drum und Dran, ich nenne es mal salopp so, scheint offensichtlich wesentlich wichtiger zu sein. Nun, dieses Klausjagen, ist auch interessant, dass man auch in unserer Gegend früher gesagt hat, der Klaus rennt und nicht etwa der Nikolaus oder gar der heilige Nikolaus geht um. Dieses reichlich dämonisierte Klausjagen gibt es im ganzen Alpenraum in verschiedenen Varianten. Geht man zum Beispiel, und die Strahlkraft von Küsnacht am Rigi ist groß, nach Fisch im Wallis, dann begegnet man dort den Nachtrichern, die ebenfalls mit Bischofsmitren und solchen Treicheln angetan herumgehen, ebenfalls im Gleichschritt. Man kann aber auch wo ganz anders hingehen in der Schweiz, nach Kaltbrunn zum Beispiel, in den Kanton St. Gallen. Dort läuft beim Klausjagen noch ein Esel mit, der von Treibern auf Trab gehalten wird. Hier hat das Ganze fast schon fastnächtliche Perspektiven. Sehr berühmt ist übrigens auch die Nikolausgesellschaft in Zürich, die ich hier nur erwähnt haben möchte. Und noch ein weiteres Beispiel fürs Klausjagen in Oberäggeri im Kanton Zug. Bei Wind und Wetter findet dieses Klausjagen statt. Hier haben wir zufällig wieder den Samichlaus selber erwischt, begleitet von den Schmutzli. Der Samichlaus allerdings schon mehr als Weihnachtsmann und gar nicht mehr so sehr als Bischofsgestalt, wie sie die katholische Kirche kennt. Im Kanton Glarus gibt es auch noch andere Klausumzüge, zum Beispiel hier einen Klausumzug, den man mehrfach finden kann, beispielsweise am 30. November, am Andreastag, am 6. Dezember eben Nikolaus und nochmal am 21. Dezember am Thomastag. Und da kommt nun plötzlich eine solche Fülle von Bräuchen auf uns zu, dass wir förmlich darin ertrinken. Erwähnt sei hier nur auch, dass der Thomastag ebenfalls der Tag ist, an dem verschiedene Gabenbringer oder auch halb dämonisierte, halb christianisierte Gestalten in die Häuser kommen. Im sächsisch-thüringischen Raum zum Beispiel ist dort immer die Herrschedame, eine verschleierte, weiße, christkindähnliche Gestalt als Gabenbringerin aufgetreten. Und diese Herrschedame ist möglicherweise vom Namen her so herzuleiten, dass dahinter der Herr Sente Tome, also der Herr St. Thomas, steckt. Auch der Herrscheklaas, den es im selben Raum am Nikolausabend da und dort gibt, ist niemand anderes als der Herr Sente Klaas, der Herr auf Schweizerdeutsch jetzt wieder Samichlaus. Jedenfalls gibt es die verschiedensten Gabenbringergestalten, die aber immer auf der Schwelle zwischen christlicher Figur und Dämonenfigur sich bewegen. Das Klaus-Schellen, ebenfalls im Kanton Glarus, hier noch als Heischebrauch ausgeprägt. Man sieht Kinder, die in ihren Säcken Gaben heischen. Je weiter man, und dieses kann man auch als eine interessante Gesetzmäßigkeit festhalten, im Alpenraum nach Westen geht, desto mehr dünnen diese Bräuche aus. In Fribourg zum Beispiel, wo der Einfluss der französischen Aufklärung schon spürbar ist, da ist der Nikolaus eigentlich wieder ein ganz, fast hätte ich gesagt, zivilisierter Bischof, ohne allzu schlimme Begleiterscheinungen. Je weiter man dagegen nach Osten geht, ich möchte nur nicht behaupten, dass Tirol vom Taufwasser trocken geblieben sei, dieses in der Tat nicht, aber je weiter man nach Osten geht, desto stärker prägen sich diese merkwürdigen Begleiterscheinungen des Nikolausbrauchtums aus, insbesondere wenn man in Matrei in Osttirol, wohlgemerkt nicht in Matrei am Brenner, sich im Nikolausbrauchtum umsieht, dann begegnet man Gestalten wie diesen hier. Es sind die sogenannten Glaubaufe oder Glaubaufs, die den eigentlichen Nikolaus ziemlich in den Hintergrund treten lassen. Sie haben ein schreckliches Aussehen, tragen Schreckmasken und haben auch ein entsprechend rüdes Benehmen, vor allem dann, wenn am späteren Abend der Alkohol immer stärker mitspielt, dann tut man als Brauchbetrachter besser, sich etwas in sichere Entfernung zu begeben. Ein solcher Glaubauf, mit dem sich übrigens auch die Verhaltensforschung in letzter Zeit intensiv beschäftigt hat, mit welchem Erfolg auch immer, ist hier zu sehen. Interessant am Rande auch noch, dass es eine Dissertation, eine medizinische Dissertation der Universität Wien gibt über Höchstleistungen im Brauchtum, körperliche Höchstleistungen im Brauchtum. Dort wurde unter anderem festgestellt, dass diese Glaubaufs oder Glaubaufe in Matra in Osttirol zum Teil wirklich olympiareife Leistungen vollbringen, zumindest dass sie körperlich mindestens genauso, zum Teil wirklich bis zum Umfallen angespannt sind. Denn diese Glaubaufs, die raufen, man versucht es mit dem Glaubauf, versucht ihn auf den Boden zu werfen. Hier zum Beispiel legt sich ein Mann mit einem solchen Glaubauf an und wenn ein Glaubauf sein Opfer zu Boden gerissen hat, dann geht die Sache so vor sich. Die Männer werden in einen solchen Zwist hineingezogen oder begeben sich freiwillig hinein. Man hat auch gewisse Schwierigkeiten, einem solchen Glaubauf als Mädchen in die Finger zu fallen. Der Glaubauf kann nämlich, und darauf legt das hauptsächlich an, auch die Mädchen gefangen setzen. Insbesondere dringt er dazu, und das ist einer der Hauptinhalte des Spiels, in die Häuser ein. Und dort wird zunächst einmal eine Szene aufgebaut, die fast schon Comin-Kampf-ähnliche Züge hat. Die Mädchen verschanzen sich nämlich hinter dem Tisch und werden hinter dem Tisch beschützt. Die Glaubaufs, und hier sieht man die Szene, legen es nun darauf an, den Tisch aus den Bauernstuben hinauszuzerren und die Mädchen dann anschließend gefangen zu nehmen. Man sieht, wie der Kampf um den Tisch hier schon erfolgreicher ist. Er wird so allmählich hinausgeschafft und ganz am Ende, man höre und staune, wenn die Mädchen gefangen und der Tisch, die Tische auf den Straßen sind, dann wird der heilige Nikolaus, auch den gibt es dabei, auf den Tisch gestellt und der verkündet dann ganz am Ende noch den Sieg des heiligen Nikolaus. Ich habe das bewusst ein bisschen schmunzelnd erwähnt, weil ich auf dieses Zurücktreten der eigentlichen Nikolausgestalt zugunsten irgendwelcher Dämonengestalten nachher nochmal genauer eingehen möchte, denn das ist ja doch ein interessantes Phänomen. Aber es soll doch wenigstens noch eine besonders schöne, oder besser gesagt drei besonders schöne Glaubaufmasken gezeigt werden. Das ist eine besondere Kunst, diese Masken aus übrigens verschiedenen Materialien herzustellen. Eine der besonders schönen ist diese von Tobias Drost, 1971 geschnitzte. Oder eine andere markante Maske, die man in Matrei kennt, ist diese, die sogenannte Raupe. Und es tritt dabei auch der Tod auf, denn auch das abgründige, düstere wird hinter dem Brauchtum sehr schnell erkennbar. Diese Glaubaufgruppen, die einen Nikolaus in ihrer Mitte haben, werden in ihrer Gesamtheit übrigens Passe genannt. Und wenn sich zwei Passen begegnen, dann kann das einerseits freundlich sein, es kann aber auch in handfeste Schlägereien ausarten. Das Brauchtum hat also nicht mehr sehr viel mit religiösem Inhalt zu tun. Sieht man sich im dortigen Gebiet etwas genauer um und geht von Tirol in Richtung Südtirol, etwa nach Stilfs, so begegnet man dort einer Szene, die, wenn ich das Bild isoliert gezeigt hätte, sie bestimmt sofort an Fasnacht erinnert hätte. Denn diese Gestalten, die am Nikolaus hier auftauchen, das sind die Scheller, man nennt es dort das Klosen, also des Clausen. Und diese Scheller sind ebenfalls Begleitfiguren des Nikolaus, die sich übrigens gliedern, ähnlich wie das bei den ganzen Pärchen der Fall ist, in Schöne und in Schirche. Die schönen Begleitgestalten, die Scheller, sehen wir hier. Die Schirchen, ebenfalls in Stilfs, sind diese da. Figuren, die einem wahrlich Angst einflößen können. Und überall im Alpenraum begegnen um den Kern des St. Nikolaus herum, der wirklich stark in den Hintergrund gedrängt ist, merkwürdige Begleitgestalten, von denen ich Ihnen noch einige rasch vorführen möchte im Bild. In Witterndorf zum Beispiel, dort sind es die Strohschaben, die den Nikolaus begleiten. Sie gehen einem Umzug voran. Es sind tolle Gestalten. Es sind nicht nur die Strohschaben, sondern es ist zum Beispiel auch die Habergeiß. Das ist über Nacht, jetzt kommt dann gleich das nächste Magazin. Diese Habergeiß, die begleitet wird von einer Figur namens Bartel, und sie ist ebenfalls beim Nikolausumzug dabei. Erwähnt werden kann aber hier schon mal, dass einerseits der Schabernack eine wichtige Rolle spielt, andererseits aber sich mit diesen Nikolausumzügen auch sehr eindrucksvolle Nicolo-Spiele verbinden. Es ist eine Art Jedermannspiel, Stubenspiele, die in Wirtschaften und Stuben aufgeführt werden, in denen es um das Sterben des liederlichen Bettlers geht, um den Luzifer, der ihn holt und der ihn am Ende auch für sein liederliches Leben bestraft. Eine Geschichte, die in verschiedensten Varianten vorkommt, auf die ich von der Spieltradition her nicht eingehen kann, weil dieses ein Vortrag für sich wäre, und es gibt dazu auch sehr eindrucksvolle und ausführliche Untersuchungen. Solche Nicolo-Spiele, die sich ebenfalls um Nikolaus herum ranken, gibt es in vielen Varianten. Eines der schönsten, weil es eben auch so selten ist und nur alle 10 Jahre aufgeführt wird, ist das Praxer Nicolo-Spiel. Praxer Wildsee kennen Sie wahrscheinlich. Nun, dieses Praxer Nicolo-Spiel mit typischen Figuren, man sieht wiederum den Tod und den Kurier, ist etwas, wobei kaum Fremde zugelassen werden, und die Praxer waren intelligent genug, zum Beispiel auch das Fernsehen diese Geschichte noch nicht mitschneiden zu lassen, denn so etwas kann ja einen sehr intimen Brauch auch zerstören und aus seinen Sinnzusammenhängen herausreißen. Weitere merkwürdige Gestalten, von denen man allerdings sieht, dass sie doch in der Tat irgendwo Gemeinsamkeiten aufweisen, finden sich dann auch im Berg des Gardnerland. Dort gehen, ähnlich wie wir es bei den Strohschaben kennengelernt haben, die Buttmandeln um. Dazu auch noch das Nicolo-Weibel und kleine, mit Ketten rasselnde Teufel, sogenannte Gangerln. Die sind dann allerdings auch am ersten Advent und nicht nur am Nikolausabend unterwegs. Dass es auch in unserem Raum sehr eindrucksvolle Nikolausbräuche gibt, brauche ich, glaube ich, kaum zu erwähnen. Die Geschichte mit dem Klausenbicker, die im Schwarzwald bekannt ist, brauche ich im Einzelnen, glaube ich, hier nicht zu erläutern. Ich habe dazu auch die Bilder bewusst nicht eingesteckt. Ich möchte, da ich ja von jenseits des Schwarzwalds komme, Ihnen einfach ein paar Bilder noch aus Hirlingen bei Tübingen zeigen. Ein typischer Nikolausbrauch, bei dem man eigentlich bis heute noch nachvollziehen kann, wie dieser Nikolaus selber allmählich ja in eine eher lächerliche Position gedrängt wird und von den Begleitumständen quasi aufgesogen wird. In Hirlingen nämlich sind die Kinder, die Schulkinder der 8. Klasse zuständig für das sogenannte Nikolausfeuer. Sie schichten schon Wochen vor dem Nikolausabend einen großen Holzstoß auf, und am Nikolausabend selber erscheinen sie mit Harzkacheln, also mit solchen fackelähnlichen Pechkübelchen, die sie schwingen und mit denen sie dann das Nikolausfeuer entzünden. Dieses Nikolausfeuer ist in der Zwischenzeit Touristenattraktion geworden. Halb Tübingen kommt und schaut sich diese Szene an. Und dann kommt der große Auftritt des Nikolaus und des Ruprecht, die von zwei ortsbekannten Originalen dargestellt werden, die die Rolle auch entsprechend ausfüllen. Mich erinnern sie immer so ein bisschen in diesem glitzernden Gewand an irgendeinen Fellini-Film, Roma Roma ist es, glaube ich, mit der geistlichen Modeschau. Jedenfalls der hier auftretende Nikolaus ist weit entfernt davon, katechetisch zu wirken. Der Pfarrer steht immer etwas betreten dabei. Die Szene läuft folgendermaßen ab, dass die beiden, wie gesagt, aus dem Wald kommen und anschließend, was fürchterlich werden kann, auch noch eine Ansprache vor der Kirche halten. Ich kann nun das Hirlinger Schwäbisch nur bedingt imitieren, aber es läuft so ab, dass dieser Nikolaus zuerst einmal mit seinem Begleiter aus dem Wald kommt und sagt, grüß Gott, grüß Gott. Und die Kinder wollen dann alle diesen Nikolaus näher sehen und berühren. Und dann im typischen Hirlinger Dialekt kann es sein, dass er zu seinem Begleiter, dem Ruprecht, sagt: So, jetzt kommen wir näher als Fuhr nah. Fuhr ist Feuer. Und schließlich sagt er dann: Jetzt kommen wir nicht mehr näher als Fuhr nah, weil wir zwei alte Kerle sind ja so reich, wir könnten nur Fuhr fangen. Und dergleichen Sprüche mehr. Interessant war, ich habe dann, als ich es das letzte Mal gesehen habe, auch mit dem Ortsgeistlichen darüber gesprochen, der sich eigentlich recht unsicher war, was er von diesem Brauch halten solle, zumal auch bekannt ist, dass der Nikolaus sich dann später in merkwürdiger Weise verselbstständigt. Er erscheint nämlich dann auch noch in Wirtschaften und im vollen Ornat kann es sein, dass er dort auch noch tanzt. Schließlich und endlich werden in den Wirtschaften noch Wickenmänner, Hanselmanne, wie man sie dort nennt, ausgewürfelt und damit ist der Nikolausabend in Hirlingen beendet. Etwas Ähnliches gibt es auch in Dietingen bei Rottweil. Dort sehen die Klausen so aus. Geweißte Gesichter, es sind übrigens immer die jugendlichen 18-Jährigen, die diesen Brauch tragen. In Hirlingen waren es die Schulabgänger. Und dieses ist nicht etwa der Nikolaus, sondern das sind die Klausen, die den Nikolaus begleiten. Merkwürdigerweise aber haben sie denselben Namen wie der Nikolaus. Der Nikolaus selber ragt unter den Klausen etwas hervor, hat einen langen Flachsbart, mit dem sich in der Tat auch allerlei Blödsinn machen lässt. Und das wird auch reichlich getan. Die Klausen, die den Nikolaus begleiten, haben Peitschen und Schellen bei sich und veranstalten einen großen Lärm. Eine Sonderfigur ist noch das Nusseweible, die oder der, es wird von einem Jungen dargestellt, auf einem Leiterwägelchen Nüsse und Gebäck zieht und die ganze Klausengruppe sieht dann so aus. Sie gehen in die Häuser und interessant ist, dass das Vermeldungsblatt der Kirchenanzeiger des Ortes jeweils genau bekannt gibt, an welchem Abend, denn sie brauchen, um ganz Dietingen zu beglücken, mehrere Abende, an welchem Abend die Klausen in welcher Straße sind. Und dass an solchem Brauchtum die Zeit nicht ganz spurlos vorbeigeht, dass aber andererseits der Brauch doch derselbe geblieben ist, das zeigt noch ein interessantes Vergleichsfoto einer Klausengruppe von 1933. Ich glaube, der Zeitgeist ist einigermaßen klar. Es ist derselbe Brauch, aber der Geist des Jahres 1933, ich möchte nicht fragen, woher die Stiefel stammten, ist in diesem Fall allein schon optisch einigermaßen erkennbar. Bräuche, wenn man sie so einmal ein bisschen vergleicht, können in der Tat Interessantes über ihre Träger und über den Zeit und Raum, in denen sie sich vollziehen, aussagen. Auch bei vermeintlicher äußerer Konstanz. Nun, dass Nikolaus ein Anlass war, um unter dem Deckmantel des Nikolauses allerlei Unfug zu treiben, dürfte, glaube ich, jetzt klar sein. Im Alpenraum und in manchen Gemeinden hat sich das ja noch bis heute erhalten. Aber es gibt auch hochinteressante Anekdoten, von denen ich Ihnen wenigstens zwei noch kurz berichten möchte. Eine stammt aus meiner Heimatstadt Rottweil. Dort ist nämlich an Fasnacht 1763 etwas Ungeheuerliches vorgekommen, was aber an einem für uns ganz unerwarteten Punkt erst als ungeheuerlich empfunden wurde. Nämlich drei Handwerker haben sich als St. Klausen-Gruppe verkleidet. Und man fand in Rottweil überhaupt nichts Anstößiges dabei, dass es an Fasnacht auch einen Nikolaus gab, der dort auftrat. Und niemand hätte etwas dagegen eingewendet, wenn nicht dieser Klaus in der Blume einer Rottweiler Wirtschaft anschließend noch die Firmung gespendet hätte. Und erst dort schritt dann die Ortsgeistlichkeit ein und es gab ein übles Nachspiel. Man sieht also auch hier ein Rollenklischee, das bis zu einer ganz bestimmten Schmerzschwelle, würde ich mal sagen, ausgespielt wird und dann irgendwann schreitet aber die Kirche doch ein und sagt, so kann es nicht weitergehen. Eine besonders schöne Episode habe ich noch der Zimmerischen Chronik entnommen aus dem 16. Jahrhundert. Sie kennen dieses Geschichtswerk wahrscheinlich, zumindest dem Hörensagen nach. Dort wird von einem etwas vertrottelten Adligen namens Kremlich berichtet und dieser Kremlich, von dem klar gesagt wird, dass er auch große Kontaktschwierigkeiten in Bezug auf das andere Geschlecht hatte, sah nun seine große Chance als Nikolaus und es hieß, wollte er auch St. Klausen sehen und wollte, Zitat, unter den Bauerntöchtern umherterminieren und ihnen seine Liberalität erzeigen. Und weil er nun so große Schwierigkeiten hatte bei diesem Auftritt, hat er vorher auf dem Kirchendachboden geübt. Dort aber ist ihm nun etwas Schlimmes passiert, nämlich durch ein offenes Loch im Kirchenboden ist er einige Meter, würde man heute sagen, hinabgefallen auf den harten Kirchenboden. hat das Ganze aber überlebt, aber es heißt am Ende lapidar und wollte er hernacher St. Klausen nicht mehr sehen. Interessant aber doch, dass dieser Nikolaus eine Rolle war, die man ausfüllen konnte und in der man auch eine Ventilmöglichkeit hatte. Und hier müsste nun ein hochinteressanter theoretischer Ansatz folgen, den ich hier nur skizzieren kann in 2-3 Sätzen, nämlich, es ist ja typisch für viele Bräuche, dass der Dualismus gezeigt wird, das Gute und das Böse. Bei Prozessionen beispielsweise wurde das Allerheiligste genauso mitgeführt wie der Teufel, um den Leuten das gesamte Spektrum der Heilsgeschichte zu zeigen. Und dieses Gut einerseits, Böse andererseits, haben wir auch in der klassischen Aufdifferenzierung der Gestalten Nikolaus und Ruprecht. Nikolaus beschenkt, der Begleiter straft, wie immer er jetzt im Einzelnen heißen mag. Und es ist auch psychologisch, sozialpsychologisch leicht nachvollziehbar, dass diese anderen Rollen, nämlich die strafenden Begleiterrollen, eigentlich diejenigen waren, die vom Handlungsspielraum her mehr hergaben. Und es ist auch kein Wunder, dass sich diese Rollen dann plötzlich ungeheuer ausgedehnt haben und dass die eigentlich in einer Art und Weise aufgebläht wurden, die den eigentlichen Kern, nämlich den an sich wichtigeren Nikolaus, nahezu erdrückt haben. Über dieses Expandieren der Negativgestalten, übrigens nicht nur bei Nikolaus, sondern auch bei anderen Brauchanlässen, müsste man sich einmal genauere Gedanken machen. Das wäre, glaube ich, ein interessanter volkskundlicher Ansatzpunkt zur Forschung. Die Nikolausbegleiter, um auch das noch kurz zu erwähnen, sind durchaus interessant. In den Niederlanden heißt der Nikolaus Sinterklaas oder Zinterklaas und derjenige, der ihn dann und wann begleitet, hier ist er nicht zu sehen, ist der Schwarze Peter, der Schwarze Pitt. Und dieser Peter, der in manchen Orten der Niederlande auch Pedro genannt wird, verbindet nun mit seinem Auftreten eine ganz bestimmte Drohung. Er nimmt die Kinder auch in seinem Sack mit, aber er hat auch eine konkrete Zielrichtung. Er droht nämlich, die Kinder nach Spanien mitzunehmen. Und interessant ist, dass die Glaubenskämpfe der Niederlande offensichtlich hier bis heute nachwirken. Bis heute ist also eine der größten Drohungen, die man in den Niederlanden aussprechen kann, jemanden, in diesem Fall die Kinder, nach Spanien zu verschleppen. Selbst hier sind politische Einflüsse unverkennbar. Der Knecht Ruprecht sei wenigstens im Bild vorgestellt, nachdem man so oft davon jetzt gehört hat. Hier mit der Rute und dem Sack. Was in dem Wort Ruprecht genau steckt, ist nicht ganz einfach nachvollziehbar. Möglicherweise handelt es sich um eine raue Percht. Es gibt aber auch andere Herleitungsmöglichkeiten dieses Namens Ruprecht. 1784 schon sah Knecht Ruprecht so aus, und dass die Kinder vor einer solchen Schreckgestalt, die wieder gehörnte Teufel auftrat und die Kinder an den Haaren zerrte, Angst haben mussten, versteht sich von selbst. Nikolaus und Ruprecht, wenn sie alle beide auftauchen, wie hier an einem Stich des 18. Jahrhunderts, sind wiederum sehr deutlich daran festzulegen, dass der Nikolaus im Hintergrund bleibt, während der Ruprecht als Begleiter im Vordergrund steht und ein Kind wiederum rüde an den Haaren zieht. Und dass der Nikolaus sich sehr schnell auch wieder in einen verlagerten Martin, beziehungsweise der Ruprecht sich in einen Martin verwandeln kann, zeigt dieses Bild. Das ist nun eben nicht mehr Ruprecht, sondern der Pelzmärtel in einer Zeichnung von Franz von Pocci von 1846. Vom Pelzmärtel habe ich ja an anderer Stelle schon mal gesprochen. Man sieht also, das Auftreten bestimmter Gestalten in der Weihnachtszeit zu verschiedenen Zeitpunkten kann eine sehr variable Sache sein. Es kann sich ein Brauchkomplex auf den anderen verlagern und umgekehrt. Da sind die Dinge oft nicht mehr so genau trennbar. Welche Schreckvorstellungen hinter dem Ruprecht und hinter den Begleitgestalten des Nikolaus stehen mögen, kann man nur wenigstens kurz ikonografisch andeuten. Hier das Bild der Butzenpercht aus dem 17. Jahrhundert zeigt eben auch schon eine Percht, und den Begriff Percht möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen auseinander dividieren, das würde zu weit führen, die ebenfalls Kinder in einem Sack davonschleppt. Der Mann mit dem Sack, ein Holzschnitt von Abraham Bach, ist genau dasselbe. Der pädagogische Zeigefinger wird hier den Kindern gegenüber erhoben. Und schließlich dann auch diese Schreckvorstellung des Kinderfressers, die bei Hans Weiditz ebenso auftaucht wie hier auf einem Einblattdruck des Augsburger Druckers Schmied. Und schließlich und endlich sogar der vollplastische Kindlifresser, hier leider nur in einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, wie er auf dem Kindlifresserbrunnen in Bern erscheint. Dass von hier aus kulturhistorisch der Weg eigentlich zurückzuverfolgen wäre, bis zum seelenfressenden Teufel dantesker Herkunft, der am Grund der Hölle sitzt, das sei nur am Rande erwähnt. Wichtig ist eben, dass der Nikolaus immer zwiespältige Gefühle auslöste, dass mit dem Nikolaus immer auch sozusagen der moralische Zeigefinger verbunden war. Und vielleicht ist an dieser Stelle es auch sinnvoll zu erwähnen, dass es wohl nicht zu verwundern braucht, dass Martin Luther sich mit dem Nikolausbrauchtum, das, wie wir am Beispiel des adligen Gremlich gesehen haben, auch im 16. Jahrhundert schon sehr ausgeprägt war mit allen Negativerscheinungen, dass Luther mit diesem Nikolaus wenig anfangen konnte und wollte, weil er ihn doch für ein sehr problematisches Rollenklischee, abgesehen von seiner Einstellung zum Heiligen, schlechthin schien. Er versuchte deswegen konsequent, den Nikolaus durch den Heiligen Christ als Gabenbringer zu ersetzen. Und im 19. Jahrhundert findet sich dann eine immer deutlicher säkularisierte Entwicklung. Aus dem Kinderbischof Nikolaus wird nämlich so allmählich ein Weihnachtsmann. Eine der ersten Darstellungen dieses Weihnachtsmanns, die uns fast schon ein bisschen auch an das völlig entchristianisierte Väterchen Frost im heutigen Russland erinnert, ist dieser Herr Winter von Moritz von Schwind. Und die Kombination, auch hier sieht man wieder, wie die Ideen durcheinander wachsen, von gabenbringendem Weihnachtsmann und Christkind mit Christbaum übrigens, zeigt diese Darstellung von 1849, das für die Jahreszeit etwas zu schwach bekleidete Kind mit Weihnachtsbaum soll das Christkind sein. Und schließlich kann der Weihnachtsmann auch verstanden werden aus Synthese, aus Nikolaus und Ruprecht. Hier der Weihnachtsmann, er hat die Gaben und die Rute gleich selber dabei. Hier sind zwei Personen in eine gewachsen, die Mitra entfällt, dafür die Zipfelmütze des Weihnachtsmanns und so weiter und so fort. Und schließlich ist aus dem Weihnachtsmann dieses Typus dann der harmlose Gabenbringer Weihnachtsmann geworden, so wie er sich hier auf einem Oblatenbild kurz nach der Jahrhundertwende zeigt. Die Konsumorientierung dieses Weihnachtsmanns deutet sich hier schon ein bisschen an, denn sein Gabensack ist in der Tat höchst vollgeladen. Und was die Werbeindustrie aus diesem einstigen Bischof von Myra gemacht hat, das sollen Bilder wie dieses zeigen. Hier wirbt der Weihnachtsmann für Jägermeister. Und was mich ganz besonders beeindruckt hat, ist diese Weihnachtsmanngestalt mit Nivea. Man sieht also, was aus einem Brauch werden kann im Laufe der Zeit. Nikolaus ist ein Klischee, was sich für vieles eignet, von Laienkatechese bis zum heutigen Brauchtum. Und dass seit dem 18. Jahrhundert sich mit dem Nikolaus auch bürgerliche Pädagogik oft auch härtesten Stils verbindet, das sei wenigstens noch erwähnt aus einem Zusammenhang, den wir alle kennen, aber an den wir uns eigentlich nicht mehr so intensiv erinnern. Nämlich 1844 hat der Arzt Heinrich Hoffmann seinen berühmt-berüchtigten Strubelpeter geschrieben, die Geschichte von den bösen Buben, Sie kennen es wahrscheinlich, die den Mohren, das kennen Sie wahrscheinlich, die den Mohren verspotten, geht ja damit weiter, dass schließlich der wahrscheinlich nur des Reimes wegen Nikolaus mit dem großen Tintenfass erscheint, die Buben zurechtweist und als sie den Mohren weiter verspottet, taucht er die Kinder in das Tintenfass ein. Es wird auch berichtet, dass der Nikolaus böse würde und schließlich und endlich die Moral von der Geschichte, die ins Tintenfass eingetauchten, sind Kraft des Amtes des heiligen Nikolaus noch schwärzer als der Mohr. Hier also Pädagogik, man würde vielleicht salopp sagen können, Holzhammerpädagogik, aber auch dafür war der Nikolaus gut und man kann durchaus sich überlegen, wie die Pädagogik des bürgerlichen Zeitalters durch solche Gestalten wie etwa den Nikolaus intensiviert wurde, ein Stück weit aber auch anonymisiert wurde, weil nämlich nun plötzlich die Strafenden nicht mehr die Eltern waren und sich in einer unangenehmen Rolle fanden, sondern man konnte diese unangenehme Aufgabe des Strafens und Examinierens einem überlassen, der gewissermaßen von außen kam. Und der höchste Ausbund adventlicher Zweckentfremdung, auch der sei hier noch gezeigt, erschienen dieses Jahr. Auch dieses ist das Letzte, was noch mit Advent gemacht werden kann, das Haus Beate Use, bringt einen Adventskalender dieser Art heraus und die Werbung dafür hieß St. Nikolaus schönste Schätzchen am Fest der Liebe. Und da muss man nun in der Tat fragen, wie weit ist es da mit dem Nikolaus gekommen? Und wenn man den Bogen einmal spannt von der Drei-Äpfel-Legende bis zu diesem Produkt aus dem Hause Beate Uhse, dann merkt man, dass Bräuche zuweilen eine, wie es Michel Foucault vielleicht formuliert hätte, Torsion um die eigene Achse erleben können. Dieses sage ich aber auch mit allem Sarkasmus. Mit diesen nachdenklichen Impressionen nähere ich mich jetzt auch, Sie entnehmen es der Uhr, mit Riesenschritten dem Ende, möchte aber doch ein paar Farbtupfer auch noch bei dem Fest Weihnachten anbringen, 24.12. Dazu aber nur ganz wenige Aspekte, nämlich die Frage, wer bringt die Gaben und inwiefern ist Weihnachten ein bürgerliches Fest und damit ein Spiegel der Gesellschaft. Zunächst einmal ist interessant, dass die Gabenbringer, die an Weihnachten auftauchen, das nächste bitte, regional interessant verteilt sind. Und zwar im Norden, im protestantischen Norden, ist es am 24.12. der Weihnachtsmann, der die Gaben bringt, im katholischen Süden das Christkind. Dahinter steckt ein interessanter, hier aus Zeitgründen nicht mehr darzustellender Prozess. Eigentlich müsste ja, nachdem Martin Luther den heiligen Christ so stark favorisiert hatte, gerade im protestantischen Norden das Christkind als Gabenbringer auftauchen. Es hat sich aber umgekehrt entwickelt. Auch hier hätte man interessante Anmerkungen zu machen zu Motivwanderungen von Bräuchen und zu bestimmten Einflüssen, die diese Motivwanderungen bedingen. Am 24.12. gibt es gerade mit Blick auf die Gabenbringer interessante Braucherscheinungen. Im Elsass zum Beispiel, nächste bitte, trat das Christkindl auf, begleitet von einer Schreckfigur, dem Hans Trapp, die ebenfalls ihre ganz bestimmte Geschichte hatte. Dieses Christkindl mit der Krone auf dem Kopf erinnert auch ein bisschen an die allerdings jüngeren Luzienbräuche im skandinavischen, im schwedischen Raum. Geht man die Gabenbringer etwas weiter durch und geht nach Bad Herrenalb, dann begegnet man dort, leider kein sehr schönes Foto, aber trotzdem einigermaßen erkennbar, wiederum dem Pelzmärtle, also einem verspäteten Martinus, der am Heiligen Abend auftaucht und von einem Ruprecht, der rechts erscheint und links nur noch angeschnitten von einem weiß gekleideten Christkindl begleitet wird. Und in dem kleinen Ort Streichen bei Balingen, also an der Schwäbischen Alb, gehen abends die Christmanne um, auch am Heiligen Abend. Auch hier hat man das deutliche Beispiel einer Brauchverlagerung. Diese Christmanne erinnern ja ihrer Erscheinungsform nach doch sehr stark an Dietingen, an diese Klausen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und schließlich und endlich in Zielhausen, ebenfalls bei Balingen, da gehen am Abend nicht sehr schöne, etwas modern anmutende Maskenfiguren um. Der Brauch als solcher aber ist alt. Es ist das Christkind begleitet von einem Engel und beide examinieren die Kinder. So gibt es also am 24. Dezember eine Fülle von Bräuchen und es muss erwähnt werden, dass eigentlich erst seit dem 14. Jahrhundert Weihnachten als Brauchkomplex der Familie stark herausgehoben wird. Ursprünglich gab es nur die rein kirchliche Orientierung. Man hat zu Hause wenig gefeiert, man ging in die Christmette und hat danach, denn es endete ja die Weihnachtsfastenzeit an jenem Abend, noch ein üppiges Essen eingenommen. Und wenn man jetzt von Weihnachten reden wollte, dann müsste man reden etwa vom Kindlein wiegen auf den Kirchtürmen, man müsste von der Lichtertradition an Weihnachten reden, man müsste von der Herkunft des Weihnachts, des Christbaums reden, man müsste die Gesangs- und Liedtradition von den Chorälen über das Quempa-Singen, das Kurrende-Singen bis hin zum bürgerlichen Stille-Nacht verfolgen und vieles andere mehr, Christbaumschmuck und Weihnachtsbasteleien, Weihnachtsgebäck, all dieses möchte ich nicht tun, sondern ein paar Impressionen noch zeigen von Weihnachtsstuben. Weihnachten, das nun im 19. Jahrhundert die heutige Prägung erfahren hat, Weihnachten, ein Fest, in dem die Rollen klar verteilt sind. Man trifft sich, wie hier in der Gründerzeit um 1910, im trauten Familienkreis, selbstredend in vielen Häusern bis heute, dass die Vorbereitungen zum Weihnachtsabend sich in großer Stille vollziehen und hinter verschlossenen Türen, die Kinder bekommen nicht mit, was im Weihnachtszimmer vorgeht. Selbstredend auch die alte Rollenverteilung, dass es meist noch heute der Vater ist, der die Kerzen anzündet und dass es nicht selten die Mütter und die Kinder sind, die zu musizieren haben. Die Geschenke werden auf dem Gabentisch ausgelegt. Das Ganze ist ein Ritual, wo sich sicher sarkastische, aber auch sehr interessante Bemerkungen anfügen ließen. Ich möchte das nur im Sinne von ein paar wenigen Impressionen tun. Weihnachten in ganz Deutschland eigentlich in derselben Form gefeiert, hier bei Rheinsberg-Düringsfeld dargestellt als Weihnachten im protestantischen Deutschland. Konfessionsgrenzen spielen an Weihnachten offenbar keine Rolle. Ja, es wird sogar förmlich als Botschaft verstanden, was natürlich ein völliger Anachronismus ist, dass angeblich auch Martin Luther unter dem Weihnachtsbaum gefeiert habe. Martin Luther saß ganz sicher nie unter einem Christbaum, aber es wird in diesem Fall auf etwas anderes hingewiesen. Martin Luther hat sich ja um das Weihnachtslied sehr verdient gemacht und Luther hier musizierend, angeblich im Jahre 1536 soll sich die Szene abspielen. Diese Geschichte spielt hier auch eine große Rolle. Luther als Schöpfer von wichtigen Weihnachtsliedern, eine Geschichte, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Gehen wir aber ins bürgerliche Zeitalter, ins 19. Jahrhundert. Weihnachten ist das typische Familienfest und wenn man sich's einmal genauer anschaut, ein bisschen auch augenzwinkern, so sieht man die patriarchalischen Strukturen der bürgerlichen Kleinfamilie recht gut. Der Vater sitzt, die Mutter steht, so hat es seine Ordnung. Die Kinder sind glücklich und dankbar für die Geschenke und das Dienstmädchen bleibt diskret im Hintergrund. So ist die Sache hier mit einer, fast hätte ich gesagt, klaren Hackordnung abgesteckt. Aber noch schöner ist es, wenn man einmal die kaiserliche Weihnacht betrachtet, denn was die Herrschenden getan haben, war ja auch vorbildlich für die oder vorbildhaft für die kleinen Leute. Hier 1877 die kaiserliche Familie im Palais in Berlin. Und was dem Kaiser recht war, das war den einfachen Leuten billig. Die wilhelminische Weihnacht, hier ein Bild aus der kleinen Presse, die von 1894, die sieht schon entsprechend säbelrasselnd aus. Hier geht's lautstark zu. Es ist eine, ja, würde ich mal sagen, polterige Untertanenmentalität, die man hier sieht. Die Eltern, die Großeltern, sicher noch in entsprechenden Erfahrungen von 1870, 71 halten sich die Ohren zu aufgrund dieses Kriegslärms, der im Zimmer gemacht wird, aber das gehört offensichtlich dazu. Kurzum, alles lärmt mit Trommeln und Trompeten, eine einsame Violine fällt schon gar nicht mehr ins Gewicht. Einer dirigiert, kurzum, der Zack-Zack-Stil des Wilhelminismus kommt aus dieser Weihnachtsszene, glaube ich, schon recht deutlich zum Ausdruck. Und wenn wir noch einmal zurückblenden auf den Strubelpeter, dann werden wir auch hier gewisse Perversionen nicht abstreiten können. Es heißt nämlich hier, wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den sieben Sachen, beim Spazierengehen auf Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch. Aber was Guts genug ist, das kann man diesen Randillustrationen, ich zeige sie Ihnen nochmal vergrößert, doch sehr deutlich entnehmen. Kriegsgerät, etwas Weihnachtsgebäck fällt schon kaum noch ins Gewicht. Pferd, Wagen, Trommel, Säbel, Gewehr mit Bajonett. All das wirkt schon etwas grotesk, wenn man an die Weihnachtsbotschaft Friede den Menschen auf Erden denkt. Und wenn wir dieses Bild aus einem Klavierauszug Weihnachten überall uns genauer anschauen, das Kind als typischer Newcomer der Flottenbaupolitik, hätte ich fast gesagt, im Matrosenanzügle mit Pickelhaube und mit der Fahne und Steckenpferd, da ist im Grunde alles dran, die ganzen Seestreitkräfte mit den Landstreitkräften vereint. Kurz und gut, dann findet man auch den Kontext eines Weihnachtsliedes, in dem es eben heißt, morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeifen und Gewehr und ein Fahn und Säbel und noch mehr, ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben. Weihnachten also politisiert, ideologisiert, Weihnachten als Klischee, das befrachtet werden kann mit allen möglichen Ideen, aber auch ein Spiegel der jeweiligen Gesellschaft. Auch heute ist natürlich Weihnachten ein Fest, das unsere Gesellschaft spiegelt. Nur ist man vielleicht heute nicht ganz so hellhörig und die Klagen über die Konsumweihnacht sind vielleicht fast schon zu abgedroschen, als dass man sie noch richtig wahrnimmt. Und je größer der zeitliche Abstand ist, deswegen können wir über die Bilder aus dem Wilhelminismus so schmunzeln, je größer der zeitliche Abstand ist, desto genauer merkt man eigentlich, wofür solche Feste letztlich Vehikel waren. Heute, und damit klingt es milde aus, ist gelegentlich der Weihnachtskitsch noch etwas Besonderes und eine solche Kitschmöglichkeit, die auch reichlich pervertiert ist vom ursprünglichen Sinn her, ergibt sich aus dem kleinen Wallfahrtskirchlein Christkindl bei Steyr in Österreich. Dieses Kirchlein, das nun fast hätte ich gesagt leider diesen Namen, dieses Patrozinium trägt, ist heute Ort eines beachtlichen Weihnachtsrummels. Es gibt dort ein Sonderpostamt, man kann dorthin Briefe schicken und die tragen dann den markanten Stempel Christkindl. Jährlich ist es ein beachtliches Geschäft für die österreichische Post. Einige hunderttausend Briefe werden von Christkindl Jahr für Jahr mit dem entsprechenden Sonderstempel verschickt und man begegnet im Umfeld dieses kleinen Wallfahrtskirchleins schon recht merkwürdigen Konstellationen. Dieses konnte ich zu fotografieren mir nicht verkneifen, denn dass der Weg zum Christkindl dann und wann sich als Einbahnstraße entwickelt, das glaube ich, braucht man gar nicht im Einzelnen auszuführen. Kurz und gut, Weihnachten ist ein Fest, über das man sich sicher seine Gedanken machen muss, von dem man auch nicht sagen kann, die anderen machen es alles falsch, sondern wir sind es ja selber, die dieses Weihnachtsfest gestaltet haben. Und man wird sich in Anbetracht der vielen Bilder, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, immer wieder den theologischen Kern dieses Weihnachtsfestes und des ganzen Weihnachtszyklus ins Gedächtnis rufen müssen und fragen müssen, was ist davon geblieben? Was ist angesichts der letzten Bilder geblieben von der Friedensbotschaft von Bethlehem? Was ist angesichts der übervollen Gabentische von der Armut im Stall geblieben? Und man muss dann schon fragen, empfinden wir Weihnachten noch als ein Wendefest, wo sich die Geschichte der Menschheit entschieden hat? Empfinden wir es als Gnade oder vielleicht in mancher Hinsicht auch schon ein bisschen als Fluch, wenn man an den weihnachtlichen Stress denkt und so weiter? Ich habe eingangs davon gesprochen, dass kein Brauch, und dazu stehe ich nach wie vor, sinnentleert sei. Alle Bräuche, mögen sie sich noch so sehr verwandelt haben, bis hin zum Weihnachtskalender von Beate Uhse, haben irgendwo ihren Sinn und ihre Funktion, die sie erfüllen. Und gegen diese Überlegung, dass ein Brauch nie sinnentleert sein kann, ist gar nichts einzuwenden. Allerdings wird man aber doch fragen müssen, ob der Sinn, der heute sich mit weihnachtlichen Bräuchen verbindet, noch vereinbar ist mit dem, was theologisch gesehen der Sinn der Weihnachtsbräuche einst sein sollte. Und der Sinn der Weihnachtsbotschaft ist insofern, und von diesem Punkt her sollte man sich über die Gestaltung von Festen der Weihnachtszeit sicher ganz aktuell und von Jahr zu Jahr neue Gedanken machen. Weihnachten, und das soll hier nicht eine Absage ans Weihnachtsfest sein, ist nach wie vor ein wichtiges Fest. Was wir daraus machen, ist stark auch uns selber überlassen. Weihnachten ist ein Fest, das Identität schafft. Es ist ein Fest, das, um es sarkastisch zu sagen, für ein paar Stunden die Risse in den bürgerlichen Kleinfamilien wieder kittet. Es ist ein Fest, das sicherlich in ein Geschenkekarussell einmünden kann, das aber auch vom gedanklichen Ansatz her auch eine Chance bieten kann, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber eben gerade hier, wo meine Ausführungen enden, müsste das kritische Nachdenken eigentlich erst beginnen. Und wenn wir uns vor diesem Hintergrund nochmal an den Anfang erinnern, da sind wir eben wieder bei der Konsumhektik, bei der Konsumweihnacht und bei dem typischen Bild, dass die Industrie, die solche Feste eben auch schon als Vehikel benutzt, der tatsächlichen Festentwicklung immer eine Nasenlänge voraus ist. Und hier schließt sich auch bezogen auf den Vortrag der Kreis, denn wir haben jetzt kurz vor Ostern einen Vortrag über Weihnachten gehört. Aber dieser Ostermann oder Weihnachtshase ist auch in dieser Hinsicht vielleicht wieder eine schöne Brücke. Ich würde mal so sagen, die Werbung blickt voraus und sie ist schneller als die volkskundliche Forschung. Das ist der Vorteil der Werbung und das Schicksal der Volkskunde oder umgekehrt. Aber ich habe ja längst nicht alles sagen können, was zu sagen wäre. Und vielleicht gibt es einmal wieder eine solche Veranstaltung hier in der Akademie und vielleicht findet die dann in der Weihnachtszeit statt. Und dann verspreche ich Ihnen schon heute, dann werde ich ganz bestimmt über Ostern reden.
Werner Metzger wurde 1951 in Rottweil geboren und studierte an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen Germanistik, Geschichte und empirische Kulturwissenschaft bzw. Volkskunde. Nach Staatsexamen und Promotion arbeitete er von 1976 bis 1995 im gymnasialen Schuldienst, blieb dabei aber stets der Wissenschaft verbunden. Seit 1975 entstanden zahlreiche Publikationen zu volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Themen. 1989 erfolgte die Habilitation mit einer Arbeit zur Brauch- und Festforschung, die inzwischen als Standardwerk gilt. Ihr Titel: Narrenidee und Fasnachtsbrauch – Studien zum Fortleben des Mittelalters in der europäischen Festkultur. Nach Gastdozenturen und Professurvertretungen an den Universitäten Freiburg, Bamberg, Augsburg und Zürich wurde Metzger 1996 an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg berufen und ist dort seither Professor für Volkskunde bzw. europäische Ethnologie. Ebenfalls seit 1996 ist er Direktor des Freiburger Johannes-Künzig-Instituts für Ostdeutsche Volkskunde. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Brauch und Fest im europäischen Kontext, südwestdeutsche Regionalkultur, Konstruktionen europäischer Identität und europäische Integration, Formen und Funktionen populärer Religiosität, Einstellungswandel zu Tradition und Fortschritt in der Moderne, Zeiterfahrung und Zeitgliederungssysteme, visuelle Anthropologie und das Internet als Forschungsinstrument und Forschungsgegenstand. Neben der akademischen Lehre geht es Metzger vor allem auch um den Wissenstransfer in die breite Öffentlichkeit. So entwickelte er nach und nach eine umfangreiche Medientätigkeit, für deren Inhalte und Präsentationsformen er inzwischen mehrfach ausgezeichnet wurde. Seit 1992 hat er rund 350 Fernsehsendungen des Südwestrundfunks über volks- und landeskundliche Themen wissenschaftlich betreut, moderiert und kommentiert.